Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und zwar zu unserer ersten Ausgabe in diesem neuen Jahr und einem Ausblick auf das, was uns 2021 erwartet. Heute habe ich nur einen Gast und zwar eine der bekanntesten Publizistinnen des Landes und eine Person, die sich intensiv mit den Fragen von technologischen Entwicklungen auseinandersetzt, Miriam Meckel. Als Autorin und Gründungsverlegerin der digitalen Weiterbildungsinitiative ADA blickt sie schon seit vielen Jahren immer wieder in die Zukunft und setzt sich intensiv mit allen Herausforderungen auseinander, die uns als Gesellschaft im Zuge der Digitalisierung begegnen.
Ich glaube, dass einige immer noch diesem Irrtum nachlaufen. Nach dem Motto, bei uns sind alle mit Laptops ausgestattet, wir sind digitalisiert. Wenn wir wirklich Digitalisierung verstehen oder wenn wir verstehen, wie man Technologien implementiert und was sich dann verändert, dann reden wir eigentlich über eine neue Zivilisationsstufe, in die wir eintreten. Mhm. Und da ist die Technologie nicht ein Tool, sondern sie ist sozusagen Cultural Framework. Sie ist das Rahmenwerk für alles, was passiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht mit der Corona-Pandemie überall angekommen.
Sicher ahnen Sie es schon. Natürlich müssen und werden wir auch ein wenig über Corona sprechen und über die vermeintliche oder tatsächliche Digitalisierung, die Pandemie Deutschland und der Welt 2020 gebracht hat. Aber in unserem Gespräch geht es natürlich auch um digitale Erfolge, um globalen Wettbewerb und um spannende Themen und Durchbrüche, die überall auf der Welt passiert sind. Mein Gast ist, wie gesagt, Miriam Meckel, den meisten auch schon von unserem Jahresrück- und Ausblick aus dem vergangenen Jahr bekannt. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Miriam.
Hallo Sebastian.
Schön, dass das wieder klappt, Ende des Jahres mal zurückzublicken und vor allem nach vorn zu blicken.
Ja, und vor allen Dingen, oh mein Gott, ein Jahr ist schon wieder vorbei. Als du gefragt hast, habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass das jetzt schon wieder ein Jahr her ist. Ist es aber.
Wahnsinn. Also wo wir schon über das Jahr sprechen, was war das eigentlich für ein Jahr? Was hat das mit uns Menschen in Deutschland gemacht?
Wow, ich glaube, das war ein echtes Ausnahmejahr. Ist es noch. Und ich habe gerade schon auch, während ich gesagt habe, dass ich die Zeit so komisch empfunden habe, darüber nachgedacht, dass das, glaube ich, auch ein Punkt ist, dass dieses Jahr irgendwie gleichzeitig sich unfassbar gedehnt hat und dann parallel auch wahnsinnig schnell rumgegangen ist, wegen der Pandemie, wegen all der Einschränkungen, die gekommen sind. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, ja, das hat man, weiß ich nicht, alle paar hundert Jahre, ne? kann man sagen, in der Ausprägung, wie wir es jetzt haben. Und es hat, glaube ich, alles verändert. Es hat die Wirtschaft verändert mit all den Einbrüchen und den Langzeitfolgen. Es hat unser Leben verändert mit all den Einschränkungen dessen, was wir tun können. Essen gehen, rausgehen, Freunde sehen, Familie sehen. Es hat das Arbeiten total verändert. Übrigens, wie ich finde, nicht nur zum Schlechten. Und es hat auch Familiendynamiken, Beziehungsdynamiken total verändert. Also ich habe eine Freundin in Berlin, die ist Familienanwältin. Die hat mich irgendwann montags morgens angerufen und hat gesagt, ich gehe nicht mehr ins Büro. Ich habe hier wieder einen ganzen Stapel von Scheidungsanträgen.
Ja, irres Jahr. Und wahrscheinlich auch ein Jahr, in dem die Deutschen ihre Beziehung zur Technologie nochmal auf eine neue Art und Weise vielleicht auch definieren. Auf der einen Seite ist Technologie allgegenwärtig. Ich hatte mehrfach das Gefühl, dass ich einfach keine Videokonferenzen mehr ertragen kann und die Art zu kommunizieren dadurch meiner Meinung nach nicht unbedingt besser geworden ist. Auf der anderen Seite, ja, haben wir auch gemerkt, dass Technologie tatsächlich auch Teil der Lösung sein kann.
Total. Ich glaube, das war für uns in Deutschland gut, weil es gab keine Alternative. Und manche Deutsche sind ja sehr vorsichtig darin, Technologien zu akzeptieren, um etwas zu verändern. Und jetzt ging es nicht anders. Und das hat uns, ich glaube, man kann das wirklich so sagen, in die Digitalisierung reingeworfen und einen Schwung nach vorne gegeben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch wieder alle, ja, also ich auch, merke ich jeden Tag, neu lernen, wie man das dann jetzt auch ausgestalten kann, weil es fehlt der persönliche Kontakt. Ich finde die Videokonferenzen oft sehr business-like, also man ist sehr konzentriert auf das Ergebnis und dass es schnell vorbeigeht, was manchmal gut ist, aber was eben so...
Das ist ein Killer für Kreativität.
Ja, für Kreativität, für Teamzusammenhalt, für die Orientierung am eigenen Purpose, das ist alles schwieriger geworden.
Und was ich besonders gefährlich finde, es treffen ja jetzt gerade zwei große Entwicklungen aufeinander. Auf der einen Seite natürlich die Wirtschaftskrise, in der viele, viele Unternehmen stecken. Auf der anderen Seite aber die Transformation, in der die Unternehmen sowieso schon stecken und die Krise beschleunigt diese Transformation noch. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Transformation ist auch ein Kulturwandel in den Unternehmen. So, jetzt sitzen aber alle im Homeoffice vor ihren kleinen Zoom-Fenstern und man muss irgendwie einen Kulturwandel organisieren. Und das ist schon eine nahezu, also fast unmöglich zu bewältigende Aufgabe.
Das merkt man tatsächlich auch ganz oft. Also wenn man Runden hat, wo es eigentlich um, weiß ich nicht, Wachstumsstrategien, innovative Implementierungsstrategien, sonst irgendwas geht, dann dauert das manchmal Minuten, also auch auf CEO-Ebene, und dann bist du bei genau dem Thema. Weil alle sind frustriert, alle wissen nicht, wie sie diesen Wandel hinkriegen sollen. Und ich habe so in verschiedenen Zusammenhängen auch bei uns im Team festgestellt, dass wir sehr oft erlebt haben, dass wirklich psychologische Betreuung in Unternehmen an den Start gebracht worden ist, weil die Personalchefs und Chefinnen nicht mehr wussten, die Führungsmannschaft nicht mehr wusste, wie sie eigentlich mit dem Druck, der Überlastung, der verschwimmenden Grenze zwischen Arbeit und Leben umgehen sollte. Und ich glaube, das ist auch da kann ja auch was Gutes drin stecken, aber das ist nicht eine typische deutsche Errungenschaft. Ja. Und ich glaube, daran arbeiten alle gerade.
Ich glaube, hinter dieser ganzen Entwicklung steckt noch ein Risiko. Und zwar, wenn man sich nochmal zurückerinnert an die Zeit Anfang März, da waren wir ja auf einmal begeistert davon, wie schnell Unternehmen, also wir auch beim Handelsblatt, Prozesse digitalisiert haben, von denen man jahrzehntelang dachte, sie würden sich nie digitalisieren lassen. So, dann waren wir auf einmal alle im Homeoffice und viele dachten, ja, das ist jetzt der Katalysator für die Digitalisierung. Und ich glaube, da steckt aus meiner Sicht eine große Gefahr hinter, weil wenn ich verstehe, wie eine Zoom-Konferenz sich bedienen lässt, dann heißt das noch lange nicht, dass ich in irgendeiner Form begriffen habe, was Digitalisierung bedeutet, weil das ja viel tiefer geht. Digitalisierung heißt eine andere Art von Geschäftsmodell, eine ganz andere Technologie möglicherweise. Ich muss mich vielleicht als Unternehmen komplett hinterfragen. Und ich glaube, dass sich einige dadurch auch zu leicht gemacht haben in dem ersten Schritt. Und das ist so eine der großen Erinnerungen für mich des vergangenen Jahres, dass hier viele schon einem Irrtum nachgelaufen sind für eine ganze Weile.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass einige immer noch diesem Irrtum nachlaufen. Nach dem Motto, bei uns sind alle mit Laptops ausgestattet, wir sind digitalisiert. Ich glaube, nichts könnte falscher sein, weil tatsächlich, ich würde es auch so sehen, ich würde sogar vielleicht noch ein Stück weiter drehen, würde sagen, wenn wir wirklich Digitalisierung verstehen oder wenn wir verstehen, wie man Technologien implementiert und was sich dann verändert, dann reden wir eigentlich über eine neue Zivilisationsstufe, in die wir eintreten. Mhm. Und da ist die Technologie nicht ein Tool, sondern sie ist sozusagen Cultural Framework. Sie ist das Rahmenwerk für alles, was passiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht mit der Corona-Pandemie überall angekommen.
Gibt es so irgendwie so eine technologische Entwicklung, Blick aufs vergangene Jahr, die dich mit am meisten fasziniert, die du so konkret mitnimmst und sagst, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass das mal möglich wird?
Nö.
Du hast alles erwartet.
Also ich beschäftige mich ja von morgens bis abends mit diesen Fragen. Tatsächlich, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass das dann nicht so viel Überraschendes war. Also wenn wir jetzt sozusagen auf die neuesten Entwicklungen gucken, dann ist es eher eine Biotechnologie, die ich faszinierend finde, diese Messenger-RNA.
Ich wollte sie gerade ins Spiel bringen.
Die, genau, also ne, für den Impfstoff gegen Covid-19, gegen den Coronavirus. Das finde ich interessant, weil das ist ja nicht nur der Punkt, dass damit jetzt möglicherweise wir irgendwann mal wieder in ein normalisiertes Leben eintreten können, weil wir eine Art von durch Impfung erzielter Herdenimmunität haben, sondern diejenigen, die daran forschen, forschen ja eigentlich auch in anderen Bereichen, also gegen Krebs zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich faszinierend, weil das könnte wirklich bahnbrechend sein, dass man Krankheiten damit beginnen kann zu bekämpfen, bei denen wir seit Jahrzehnten versuchen voranzukommen und einfach nicht vorankommen.
Mhm. Und jetzt diese Unternehmen wie BioNTech zum Beispiel oder CureVac, die ja an solchen Dingen arbeiten, kriegen jetzt die Aufmerksamkeit, vielleicht auch das Kapital, um noch viel mehr in Zukunft in solche Forschung stecken zu können. Glaubst du eigentlich, dass sich jetzt dadurch vielleicht das Verhältnis der Deutschen zur Gentechnik auch verändert?
Das glaube ich tatsächlich schon. Ich glaube, dass im Moment sich das Verhältnis zu ganz vielen Dingen verändert. Also ich beobachte das bei Gentechnik, überhaupt bei der Haltung zu Technologien. Ich beobachte es auch bei der Frage, welcher Erwartungsdruck entsteht eigentlich, dass Schulen digitaler werden, wo ganz viel Abwehrhaltung ja auch bei Eltern oft gewesen ist und wo man jetzt merkt, wenn man mit zwei kleinen Kindern zu Hause sitzt und versucht Homeoffice und Homeschooling und alles zu machen und es gibt PDFs, die einmal in der Woche rübergereicht werden, dann kann das nicht funktionieren. Und insofern, glaube ich, ist die Krise dann tatsächlich das, was Max Frisch mal gesagt hat, die Chance auf Veränderung und Verbesserung, wenn man sie als solche begreift und nicht immer in der Krise hängen bleibt. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
Auf der anderen Seite ist ja das vergangene Jahr auch das Jahr, in dem wirklich der Letzte die Macht von Big Tech verstanden hat. Also wenn man sich mal die Marktkapitalisierung allein der größten Tech-Konzerne Microsoft, Amazon, Facebook und Google, also Alphabet anschaut, dann ist deren Anteil an der Marktkapitalisierung im S&P 500 von ungefähr 16% auf 24-25% gestiegen. Das ist ein irrer Zuwachs und der zeigt, ja, das ist das, was vor allem funktioniert hat. Und ich glaube, das wird von diesem Jahr auch bleiben und das wird strahlen auf die nächsten Jahre.
Das glaube ich auch, wobei ich das Gefühl habe, dass parallel zu der immer noch wachsenden Rolle auch der Widerstand gewachsen ist. Also wenn man sich anguckt, die ersten Plattformverfahren, die jetzt ja laufen gegen Google, gegen Amazon, Marguerite Vestager ist da ja auch wieder ganz vorne mit dabei. Wenn man sich anguckt, was für eine Diskussion wir gehabt haben über Desinformation im amerikanischen Wahlkampf, dann glaube ich schon, dass parallel zu der Größe des Einflusses auch das Bewusstsein gewachsen ist, dass es damit irgendwann schwierig werden könnte.
Aber das gesellschaftliche Bewusstsein würde ich zustimmen, absolut. Aber wenn man sich die Aktienkurse anguckt, dann hat diese Diskussion bislang keine Auswirkung gehabt. Das heißt, die Investoren und die Unternehmen selbst nehmen diese Diskussion nicht ernst.
Ja, aber das ist ja nicht so eine wahnsinnig überraschende Beobachtung an den Finanzmärkten. Also wenn ich mir den Fall Wirecard angucke, dann kann ich mich auch fragen, wie es sein kann, dass so ein Unternehmen in den DAX aufsteigt und von der BaFin noch betreut
aber
wird.
Aber die Investoren, wenn die Investoren die Entwicklung in der EU, mögliche Verfahren gegen Google, gegen Apple und so weiter ernst nehmen würden, dann wären sie ja wahrscheinlich möglicherweise vorsichtiger. Sind sie aber nicht. Das heißt, da schließt sich die Frage an, die Debatte ist da in der Tat, aber reicht das schon oder ist das, was jetzt versucht wird, nicht eigentlich ein stumpfes Schwert?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich die Kapitalmärkte relativ spät sind. Die sind aus meiner Beobachtung heraus nicht vorausschauend, weil sie auch viel Erfahrung gemacht haben, dass tatsächlich die Regulierung von Big Tech eher als stumpfes Schwert dahergekommen ist. Dann wurde ein bisschen was bezahlt und dann war das Thema wieder durch. Wir reden ja auch über die ganzen Probleme jetzt nicht erst dieses Jahr, sondern wir reden seit Jahren darüber. Und bisher hat das ja dem Wirtschaftswachstum und dem Wachstum der Unternehmen keinen Abbruch getan. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, jetzt mit dem Regierungswechsel, also mit dem Präsidentschaftswechsel in den USA, mit den Dingen, die auf verschiedenen Ebenen in den USA, in Europa passieren, dass da tatsächlich sich was verändern wird. Und dann werden wir das vermutlich irgendwann auch sehen an den Kapitalmärkten.
Und ich würde auch sagen, sich verändern muss, weil diese Macht von Big Tech hat ja verschiedene Auswirkungen. Erstens, mit den Monopolgewinnen in einigen Märkten dringen sie in immer weitere Märkte vor. Mobilität bei Google mit Waymo zum Beispiel, in Bezahlsysteme, ins Gesundheitssystem, darüber werden wir sicherlich nachher noch sprechen. Und auf der anderen Seite behindern sie ganz klar Innovationen. Weil auf der einen Seite, also entweder mögliche potenzielle Wettbewerber werden aufgekauft oder Investoren sagen, gut, eine Alternative zu den großen Playern oder jemand, der in ein mögliches Feld von denen gehen will, würden wir nie finanzieren.
Ist richtig. Am Beispiel Amazon kann man das ja auch wirklich sehr, sehr gut sehen. Ich meine, die haben natürlich von der Pandemie profitiert wie kein anderer, weil die Leute einfach jetzt alles irgendwie bestellen. Es geht verlässlich, es geht schnell bei Amazon, muss man sagen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass das an anderer Stelle da Innovation tatsächlich blockiert wird. Und alles wird aufgekauft. Ich musste jetzt drüber nachdenken, als ich die wirklich sehr traurige Geschichte über den Gründer von Zappos gehört habe, Tony Hsieh, der ja in einem Feuer mit nur 46 Jahren ums Leben gekommen ist und der eigentlich immer darauf bedacht war, sehr kundenzentriert zu arbeiten und auch Digitalisierung als Möglichkeit der Kundenzentrierung betrachtet hat und natürlich von Amazon aufgekauft worden ist, klar, vor einigen Jahren.
Weißt du, was mich überrascht dieses Jahr? Wir haben ja, wenn man sich auf die Entwicklung der Gründerszene, der Hightech-Gründerszene in Deutschland blickt, dann haben wir zwei Effekte gesehen. Trotz Krise ist dieses Jahr unglaublich viel Geld in junge Hightech-Firmen geflossen. Und wir haben sogar im tiefsten Lockdown einen deutliches Wachstum von neuen Hightech-Firmen zuvor ja gesehen, 11% mehr. Das fand ich echt faszinierend. Und vielleicht gehen wir da auch aus der Krise mit so einem Schwung raus und einer neuen Gründerkultur, einer neuen Kultur, in der junge Menschen wirklich begreifen, ja, vielleicht ist es eine echte Alternative, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, anstatt zu Bosch oder zu Porsche zu gehen.
Absolut, das wäre ein richtig toller Effekt, wenn das so wäre. Und ich glaube, dass die Lebensumstände unter Corona tatsächlich dafür einen Raum eröffnet haben, sich über die eigene Freiheit anders Gedanken zu machen.
Und weil auch nichts mehr sicher ist. Ich glaube, das ist auch ein anderer Effekt.
Ja, und weil man eben möglicherweise auch auf Ideen kommt, wenn man zu Hause im Homeoffice dann doch mal zwischendurch ein bisschen Zeit hat, was anderes zu gucken. Das ist auf jeden Fall gut und wäre dann ja auch sozusagen antizyklisches Investieren, was aber dann genau richtig wird und zum echten Schwung geraten kann, wenn wir mal aus dieser Pandemie rauskommen.
Wir wollen ja nicht nur zurückschauen heute, sondern auch so ein bisschen aufs nächste Jahr. Was sind so die Erwartungen? Auf welche Technik setzt du? Beziehungsweise was sind so die Trends, die für dich besonders spannend werden in den nächsten Monaten?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Trends. Ich denke, dass wir eine ganze Menge Weiterentwicklung bei künstlicher Intelligenz sehen werden. Das ist, glaube ich, immer noch ein großes Thema. Wird es auch im nächsten Jahr bleiben. Und dann hoffe ich ein bisschen darauf, dass wir in Sachen Konnektivität durch 5G wirklich einen Schub nach vorne kriegen. Wäre jetzt ja dadurch, dass zumindest mal das erste Endgerät, das neue Apple iPhone da ist, die anderen kommen ja jetzt auch alle, das ist sozusagen, glaube ich, dann auch aus der Konsumentenperspektive so, dass da nochmal ein Schwung kommt, weil die Nachfrage entsteht. Und für alles, worin wir eigentlich gut sind in Deutschland, im Sinne der Industrie 4.0, wäre das, glaube ich, eine ziemlich wichtige Entwicklung, weil da kann man ja sagen, findet man schon noch das eine oder andere Loch, wenn man versucht,
absolut,
das deutsche Netz zu
nutzen. Das ist die große Hoffnung, dass es halt, ich meine, selbst wenn man perfekten Empfang hat, merkt man es ja jetzt schon, dass die Netze permanent ausgelastet sind. Und ich vermute auch, dass es erstmal eher industrielle Anwendungen sein werden, aber dann wird es in Richtung Mobilität gehen und so. Und die ganzen großen Trends der nächsten Jahre, autonomes Fahren, wurde viel drüber gesprochen. Ich glaube ja im Übrigen, dass wir, da wird ja viel in die USA geschaut derzeit, aber wenn man sich das teilautonome Fahren anschaut, dann sind eigentlich die deutschen Hersteller extrem gut aufgestellt und vielleicht sind sie sogar am Ende dann doch führend. Und ich vermute, dass man das nächstes Jahr sehen wird.
Kann sein, vielleicht ist es ein bisschen früh noch, aber es wäre ja schön, weil man muss schon zugeben, dass sie eine Weile gebraucht haben, um sich auf die Situation einzustellen. Aber jetzt hat es, glaube ich, jeder begriffen und jetzt gehen wir durch das Tal der Tränen gerade durch. Man fragt sich schon, wie es eigentlich sein kann, dass es so schwer ist, ein Auto zu bestellen in dieser Pandemiezeit. Also das erlebe ich gerade in meinem Umfeld an verschiedenen Stellen, wo ich denke, Leute, man könnte jetzt auch die wenigen Autos, die Leute kaufen wollen, dann auch mal zur Verfügung stellen können. Das wäre, glaube ich, hilfreich. Aber vielleicht kommt das. Ich glaube, das ist ein Punkt und da ist 5G, also ist das 5G-Netz natürlich extrem wichtig.
Aber was meinst du, deutsche Autoindustrie, Zukunft, nicht Zukunft, Tesla oder BMW?
Beide. Tesla ist schon, also die sind einfach genial oder auch Elon Musk ist genial in der Verbindung von ja ganz unterschiedlichen Start-up und unternehmerischen und technologischen Ansätzen. Ob das Rakete ist oder ob das Auto ist, E-Auto ist, ob das Tunnelbau ist, also Batteriezelle, das ist schon Wahnsinn, finde ich. Also da muss man, glaube ich, lange suchen, bis man diese Bündelung von Genialität und Innovationskraft findet. Ich glaube nur trotzdem, dass auch stimmt, dass das Auto, in dem du sitzt, ja irgendwo noch ein Stück Hardware ist. Also bevor wir sozusagen im Beam-Me-Up unterwegs sind, à la Raumschiff Enterprise, wird es, wenn das überhaupt jemals kommt, sehr lange dauern. Und dafür sind wir gut vorbereitet. Also ich glaube, die haben lange gebraucht, sich wirklich darauf einzustellen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt passiert was tatsächlich. Mhm. Und insofern weiß ich nicht, ob nächstes Jahr, aber ich glaube, jetzt bald sehen wir da Dinge kommen.
Ich meinte auch nicht das vollautonome Fahren, sondern eben die Assistenzsysteme, die einfach, und das zeigen ja erste Tests schon, sehr überzeugend sind bei deutschen Herstellern.
Ich bin auch nicht so, ja genau, aber ich bin auch nicht so sicher, ob wir überhaupt ins vollautonome Fahren so richtig weit reinkommen werden, weil also auch wenn man mit CEOs, auch amerikanischer Unternehmen, die da engagiert sind, redet, dann sagen die unter vier Augen ja sehr klar, das mag sein für den Highway, ja, für einfache Fahrsituationen. Da werden wir darauf umstellen können, möglicherweise vielleicht sogar im Gütertransport über Laster. In komplexen Stadtverkehrssituationen sind die Gefährdungen immer noch so groß und die Volatilitäten so groß, dass man mal gucken muss. Mhm. Also da gibt es ja auch durchaus Hinweise, dass der eine oder andere wieder aussteigen wird aus diesem ganzen Geschäft. Da bin ich gespannt, wie weit wir da wirklich kommen.
Wichtiges Thema dieses Jahr, von dem ich glaube, dass es nächstes Jahr uns massiv weiter beschäftigen wird, der Technologiekonflikt zwischen China und den USA. Was ist deine Prognose?
Ich glaube, dass der sich ein wenig entzerren wird, sage ich mal, weil Joe Biden als Präsident, glaube ich, einfach eine andere Kommunikationskultur hat und nicht konsequent auf Konfrontationslinie geht. Und trotzdem wird es viele Themen geben, die da bestehen bleiben. Also man kann das ja sehr schön an der ganzen TikTok-Geschichte sehen, die dieses Jahr passiert ist. Ne? Diese App, diese Video-App, die im Wesentlichen ganz junge Leute anspricht und wo man sagen kann, das ist die erste App in der Weltgeschichte, die es geschafft hat, wirklich eine Art Handelskrieg zu initiieren, einen Riesenkonflikt hervorzurufen und eine eigene Diplomatieform über diese App zu kreieren. Das finde ich schon faszinierend.
Lass uns da mal ein Stück weit einsteigen. Woran lag das eigentlich? Weil die Technik so toll war oder weil die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren?
Na, ich glaube, es liegt schon an der Technik. Wir müssen vielleicht einen Schritt zurückgehen, damit alle, die noch nicht sich intensiv damit beschäftigt haben, mitkommen. Also TikTok ist ja eine App, die zu der chinesischen Firma ByteDance gehört. Die haben auch Nachrichten-Apps und alles Mögliche gesteuert durch einen wirklich besonderen Algorithmus, der bei TikTok dazu führt, dass man eine For You-Page bekommt und dann eben Empfehlungen bekommt. Aber nicht basierend, wie bei Facebook oder so, auf persönlichen Interaktionen, sondern auf einer unfassbaren Datenanalyse, die im Hintergrund liegt. Und wenn man die allgemeinen Geschäftsbedingungen liest, dann ist da auch schon eine Menge zu lesen, wo man denkt, okay, oh wow, sie verfolgen wirklich alles, was ich tue. Ja? Und diese Daten, die gehen natürlich auch zurück nach China. Das ist im chinesischen Außenwirtschaftsgesetz genauso festgelegt. Das heißt, Companies, die gefragt werden, müssen diese Daten abliefern. Insofern hat Trump, das muss man ehrlich sagen, da schon einen Punkt. Unter Sicherheitsgesichtspunkten kann man argumentieren, die Nutzung dieser App von Hunderten von Millionen Menschen in den USA könnte gefährlich sein, weil da könnte ausspioniert werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, könnte, kann auch an vielen anderen Stellen. Und Trump hat jetzt verschiedene Ultimaten gestellt. Wir haben ja erlebt, wie große Unternehmen geboten haben für die App unter der Maßgabe, wir kaufen den amerikanischen Teil ByteDance ab. Und da habe ich, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das finde ich jetzt echt eine interessante Idee. Denn was machen die mit dem Algorithmus? Das Einzige, was wertvoll ist an dem ganzen Ding, ist der Algorithmus. Und ich garantiere, die Chinesen werden nicht diesen Algorithmus abgeben. Und genau das kam. Es gab einen Erlass der chinesischen Regierung, die dann gesagt hat, nein, nein, das kommt nicht in Frage. Der Algorithmus gehört zu den geschützten Gütern, darf nicht verkauft werden. Und ab dem Punkt war Microsoft dann ja auch zum Beispiel draußen. Und dann gab es noch...
Weil wenn Microsoft so einen Algorithmus entwickelt, das will man nicht sehen.
Ich glaube auch, die Vorstellung, wie TikTok bei Microsoft ins System passen könnte, also ist schon eine wirklich sehr, sehr lustige Vorstellung. Aber ich glaube, das Ding läuft jetzt einfach. Ne? Die Deadlines sind verstrichen. Trump rührt sich nicht mehr. Was soll er auch als Lame Duck, als Präsident auf Abruf? Und ich glaube nicht, dass Biden das Problem genauso angehen wird. Das heißt nicht, dass der Tech-Kampf zwischen China und USA aufhört. Der wird schon weitergehen. Aber vielleicht nicht auf die Art und Weise wie bisher.
Ich glaube, das wird genau den gleichen Kampf geben, in anderen Worten. Mit netteren Worten.
Ja,
aber
kann sein.
Ich meine, dahinter liegt ja auch eine Entwicklung, die nicht mit Trump begonnen hat, sondern die ist viel älter. Und man hat einfach gesehen, die Chinesen haben unfassbar viel investiert in dieses Feld und werden jetzt auf einmal relevant in immer mehr Feldern. Und das, was Trump gemacht hat, hat ja nicht dazu geführt, dass die Chinesen dauerhaft geschwächt werden, sondern Trump hat ja mit seiner Politik, mit diesem technologischen Handelskrieg im Grunde, die Unabhängigkeitsbemühungen der Chinesen nur verstärkt. Das sieht man daran, dass Huawei jetzt ein eigenes Handybetriebssystem entwickelt, dass sie eigene Chipproduktion aufbauen und so weiter.
Genau.
Sie hätten natürlich viel länger international eingekauft. Jetzt auf einmal ziehen sie es selbst hoch. Das wird sie für ein paar Jahre schwächen. Aber langfristig wird es dazu führen, dass die Welt sich in zwei Technologiesphären teilt. Und da stellt sich die interessante Frage, was ist das eigentlich für eine Welt?
Das ist jedenfalls nicht die Welt, die Tim Berners-Lee sich vorgestellt hat, als er 1989 am CERN in der Schweiz das World Wide Web erfunden hat, ohne damit Gewinne zu erzielen und uns allen zur Verfügung gestellt hat. Also wir reden ja darüber, dass wir ein demokratisches Internet haben wollen, was sozusagen als globale Plattform, als globales Medium, als globale Technologie uns ermöglicht, anders zu kommunizieren und Geschäfte zu machen und innovativ zu sein und so. Und zum Teil stimmt das ja auch. Aber was wir jetzt beobachten, und das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist dieses Jahr sehr deutlich geworden, ist, dass das Internet in verschiedene Netze zerfällt, in ein sogenanntes Splinternet, also ein gesplittertes Netz, wo die USA einen wesentlichen Teil bewirtschaften, China einen großen Teil auch abschottet und bewirtschaftet. Es gibt Europa mit einer eigenen Herangehensweise und Agenda. Es gibt Russland, es gibt Indien mit eigenen Vorstellungsweisen.
Aber am Ende sind es zwei Sphären. Am Ende sind es vor allem der chinesisch dominierte Raum und der amerikanisch dominierte Raum. Weil der chinesisch dominierte Raum vergrößert sich ja auch dadurch, dass diese Überwachungstechnologien jetzt von den Chinesen überall hin exportiert werden. Ecuador war ja nur das erste Beispiel. Das geht immer weiter und da stellt sich eher die Frage, was wird da am Ende aus Europa?
Wenn wir nicht irgendwann mal in die Puschen kommen, nicht viel, glaube ich. Das ist genau das Problem, weil die Chance gäbe es ja jetzt. Du hast eben das so schön gesagt, dass die Bemühungen der Amerikaner oder auch die Konfrontationshaltung der Amerikaner eigentlich China hat weiter wachsen lassen. Man wächst ja am Widerstand durchaus. Und das ist ja ein motivierender Faktor manchmal auch. Und genauso würde ich das auch sehen. Und wir hätten jetzt als Europäerinnen und Europäer die Chance, zwischen diesem technokapitalistischen Modell der USA und diesem staatskapitalistischen autoritären Modell der Chinesen einen dritten Ansatz anzubieten.
Aber der dritte Ansatz, der deutet ja eher darauf hin, dass wir es verdaddeln. Also das wäre ja auch ein Ansatz, aber es deutet im Moment viel darauf hin, weil es gibt kaum einen Plan, es gibt kaum eine Strategie, wie eine Antwort auf diese große Herausforderung aussehen könnte. Klar, es gibt Gaia-X, wo selbst Verantwortliche Schwierigkeiten haben zu erklären, was das eigentlich ist.
Und was passiert ist im letzten Jahr, seit es angekündigt wurde?
Ja, nichts. Und nichts, es kann immer noch keiner erklären. So, und jetzt ist aber die Frage, was bleibt dann noch strategisch? So, und ich habe nicht das Gefühl, dass in Deutschland in der Bundesregierung eine große Idee, ein großes Problembewusstsein überhaupt herrscht. Vielleicht ein bisschen in der EU, ja. Breton und Vestager sind, glaube ich, zwei Köpfe, die es intellektuell sehr wohl verstehen. Aber ansonsten interessiert man sich, glaube ich, in der EU eher für Agrarsubventionen. Das halte ich schon für sehr gefährlich.
Also ich habe kürzlich am Digitalgipfel in Berlin ein Interview mit der Bundeskanzlerin und mit Achim Berg vom Bitkom gemacht. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein da ist, was die Chinesen eigentlich leisten können. Und wie auch bestimmte europäische Werte uns im Weg stehen bei Abstimmungsprozessen, bei Widerständen und so. Da ist die Bundeskanzlerin zum Beispiel ziemlich klar positioniert und sagt, wir wollen kein Social Credit Scoring, wir wollen kein Gesellschaftsmodell.
Aber das Problem ist, Europa weiß nur, was es nicht will.
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde an einer Stelle versuchen, jetzt um einen Hoffnungsfunken hier zu behalten, einen Ansatz zu finden. Also ich war als dieses Jahr im Januar, als das noch stattfand, am World Economic Forum in Davos. Und da habe ich mich wirklich gewundert, wie viele Tech-CEOs aus den USA sich da hingesetzt haben, gesagt haben, ganz ehrlich, wir müssen über unsere Werte nachdenken. Und auch wenn bürokratisch gesehen die GDPR, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, schwierig ist, ist der Ansatz, dass wir Privatsphäre und Datenschutz irgendwie stärker berücksichtigen müssen, wahrscheinlich richtig. Nun kann man sagen, das ist Whitewashing, das sagen die, damit sie geliebt werden oder damit sie weiter ihre Geschäfte machen können, mag alles sein. Ich glaube nur, dass da ein Ansatz ist, dass man sich mal von der Anti-Haltung, was wollen wir nicht, ein bisschen verabschiedet, dass man sagt, wir wollen gestalten können, wir wollen auch Innovationsräume eröffnen, die auch nicht so reguliert sind, das müsste unbedingt sein. Und auf der anderen Seite haben wir aber ein Wertesystem, was vielleicht einen Vorteil haben kann, um sich von den beiden anderen abzugrenzen.
Ich verfolge die Diskussion nur schon so lange und will
jetzt, du hast recht,
endlich mal was sehen und dann reden wir weiter, weil es die Zeit drängt halt einfach, ja. Und das ist unser Problem.
Einverstanden.
Was ist eigentlich? Wir haben uns letztes Jahr unterhalten über VR, AR in dieser Sendung. Und nu ist nicht viel passiert. Man würde ja denken, Corona-Krise, Digitalisierungsschub. Aber das Thema hat ja nicht so eine riesige Rolle gespielt. Oder habe ich was übersehen?
Nee, hat es irgendwie nicht. Und das könnte einen tatsächlich wundern, weil man könnte sich ja überlegen, dass die Zusammenarbeit über technische Tools vielleicht mit dem Einsatz von VR, AR, Augmented Reality noch ein bisschen spannender werden könnte. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich glaube, einmal ist ein echter
Handschuh die Brille. Sie haben uns AR versprochen und wir haben Teams gekriegt.
Ja, genau. Und das war dann erstmal eine ziemliche Enttäuschung. Ich glaube, das Problem ist einmal die Brille, ne, die du bisher ja in der Regel noch brauchst. Also wer möchte mit so einem Kasten auf dem Kopf vor dem Rechner oder sonst irgendwo sitzen? Niemand. Aber es gibt erste Ansätze. Und das finde ich ganz interessant. Das könnte für nächstes Jahr vielleicht ein Trend werden, wo es sich doch nochmal lohnt hinzugucken, dass man tatsächlich Meetings über Video-Call-Tools mit Augmented Reality anreichern kann und dass du dann als eigener Avatar in einer virtuellen Umgebung bist und die Kolleginnen und Kollegen auch als Avatare in dieser Umgebung sind und du auch mit 3D-Objekten gemeinsam was machen kannst und so, wäre für die Kreativität, glaube ich, ganz schön.
Braucht man vielleicht die nächste Pandemie, bis das dann seinen Durchbruch erlebt.
Und vielleicht bleibt diese ja auch noch länger, als wir uns wünschen. Man weiß es nicht.
Apples Headset könnte ja auch noch einen weiteren Schub geben. 2022 gibt es ja Gerüchte.
Genau, das glaube ich tatsächlich, ja. Oder ja. Eine Brille oder Kontaktlinsen. Auch daran wird ja wild geforscht. Also irgendwas, was nicht ein ganzer Kasten ist, den ich vor dem Gesicht habe und wo ich das Gefühl habe, ich habe einen Mühlstein, der mir den Kopf auf den Schreibtisch knallen lässt.
Ja. Ich glaube, dass wir ja in dieser ganzen Diskussion natürlich über Chancen sprechen müssen. Und ich glaube, eine Chance übersieht man immer. Und zwar beschweren wir uns ja immer darüber, dass Deutschland den Weg in vielen Feldern in der Digitalisierung nicht hingekriegt hat. Es gibt aber ein Feld, in dem wir eigentlich jetzt schon ziemlich stark sind und wo nächstes Jahr echt viel passieren könnte. Das ist die Digitalisierung der Industrie. Ist so ein bisschen sprödes Thema. Ist nicht so schick, wie irgendein Portal aufzubauen, ein soziales Netzwerk oder so. Aber ich glaube in der Tat, wenn man in den vergangenen Jahren geschaut hat, was da passiert ist, dann sind da ganz tolle Unternehmen entstanden. Vielleicht sogar das nächste SAP, wenn man so an Firmen wie Celonis oder so denkt, die Geschäftsprozesse digitalisieren. Und eigentlich die wichtigsten Instrumente für die Digitalisierung von großen Unternehmen sind.
Ja.
Und vielleicht ist das ja die große Chance für Europa, gerade für Deutschland, weil hier eben sehr viel verarbeitendes Gewerbe ist. Es bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, das im Silicon Valley zu entwickeln, wo halt solche Unternehmen nicht so wahnsinnig intensiv vertreten sind. Also vielleicht ist das eine Chance. Ich habe eine interessante Zahl gefunden neulich. Der Chefökonom der DZ-Bank hat ausgerechnet, wie sich die digitalen Investitionen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und der hat gesagt, dass die gerade massiv steigen und dass die Investitionen in digitale Güter in der Corona-Krise so stark gestiegen sind wie in kein anderes Feld. Aber interessanter noch, ab dem Jahr 2035 sind die digitalen Investitionen in Deutschland sogar höher als die Investitionen in Maschinen und Anlagen. Und das würde dann ja wirklich einen kompletten Shift in Deutschland bedeuten. Und dieses Geld fließt natürlich nicht in ein neues soziales Netzwerk oder eine neue europäische Suchmaschine, sondern eben genau in solche Lösungen. Und ich sehe viele spannende neue Ansätze. Man sieht viel Venture Capital fließen in diese neuen Ansätze. Und vielleicht ist das ja, wenn man in ein paar Jahren zurückblickt, dann doch das Feld, das jetzt einen richtigen Schub bekommen hat. Weil man ja auch in vielen, wenn man mit Unternehmenschefs spricht, Automatisierung ist das große Thema. Eben weg von den Konsumenten, von dem Einzelnen, sondern wenn man in die großen Unternehmen schaut, viele haben sich mit dem Thema beschäftigt, weil sie auf einmal gemerkt haben, in der Corona-Krise, große Teile der Belegschaft sind weg. Wir müssen in irgendeiner Form ausgefallene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzen und haben eben auf solche Technologie gesetzt, wahnsinnig viel investiert. Das zeigen eben diese Zahlen und das wird wahrscheinlich weitere spannende Unternehmensgründungen und so weiter nach sich ziehen. Die Frage ist, was kann man tun, damit dieses Feld noch schneller, noch stärker wird?
Also ich glaube, erstmal ist das richtig gut, dass das passiert. Ich beobachte das auch. Und das ist ja unsere absolute Wirtschaftstradition und Kraft. Und dass die sich jetzt so entwickelt, ist super. Ich glaube, es wäre gut, und auch da sehe ich ein paar Ansätze, wenn man dann auch sozusagen das Data Processing, also die Verarbeitung und die Analytik der Daten weiterentwickeln würde. Auch da sehe ich Ansätze bei auch großen deutschen Unternehmen, die das tun. Wir haben ja den Börsengang von Palantir in diesem Jahr erlebt, was ich wirklich auch ein interessantes Momentum finde, dass ein Unternehmen Unternehmen, was wirklich eine dreistellige Millionensumme Verlust produziert seit Jahren, dann so an die Börse geht, das wäre, glaube ich, tatsächlich bei uns in der Form nicht möglich.
Das war übrigens mal ein spannendes Interview. An dem Tag, an dem Palantir in New York an die Börse gegangen ist, haben wir ein Interview gemacht mit Alex Karp, mit dem CEO, und bei einem Spaziergang durch den Englischen Garten.
Mhm, ja.
Das war bemerkenswert.
Das war sehr bemerkenswert. Das war auch eine schöne Koinzidenz, genau. Ja.
Absolut.
Also man muss, nur um das zu Ende zu bringen, ja, man muss, glaube ich, nicht auf Palantir allein setzen, um wirklich diesen Data Insight zu bekommen, sondern ja, ich glaube, auch da wäre es extrem wichtig, dass die deutsche Industrie sich auch über Grenzen zusammentut und versteht, was da für ein Potenzial drin liegt, das wirklich zu entwickeln und Alternativmöglichkeiten aufzubauen.
Da habe ich natürlich wieder eine besorgniserregende Beobachtung gemacht, wenn man halt die Unternehmen selbst fragt, wie weit sie eigentlich sind bei der Digitalisierung, bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen, dann stellen sich Mittelständler, gerade der industrielle Mittelstand, ein eher schlechtes Zeugnis aus. Das zeigen jetzt verschiedene Studien. Nun, du hast ja mit Ada eine Bildungsplattform gegründet, in der Verlagsgruppe Handelsblatt aufgebaut, hast jetzt ausgegründet und hast ja einen intensiven Einblick auch in genau das Feld. Vielleicht die erste Frage, wie erklärst du dir das, dass es so lange dauert, dass die Unternehmen in dem Feld vorankommen, und was muss oder was kann passieren, damit es schneller geht?
Ich glaube, das eine ist die Vorsicht, die schon gerade im Mittelstand oft herrscht, dass man das, was geteilt wird, möglicherweise dann auch nicht mehr kontrollierbar ist, gerade bei Daten, was industrielle Datenplattformen angeht. Diese Erfahrung macht man immer wieder. Ein bisschen vielleicht auch das Not-Invented-Here-Syndrom. Also es muss immer was Proprietäres sein, was natürlich dann zerfasert, was dann länger dauert bei so einem Prozess. Ich beobachte aber auch, dass manche durchaus besser sind, als sie selber sich wahrnehmen. Was gerade so die Digitalisierung der industriellen Produktion angeht, zum Beispiel. Und da kommt auch eine Eigenschaft rein, die man sympathisch oder auch schwierig finden kann, dass wir ja oft nicht so richtig so zum Prahlen neigen. Ja, also ein amerikanischer Firmenchef würde sich hinstellen und sagen, we reinvented the world. Das würde man von einem Mittelständler wahrscheinlich hier eher nicht so hören. Und das ist ja vielleicht auch ganz sympathisch. Ich glaube, das Kernproblem ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass die Verzahnung der technologischen, der Ingenieurskompetenz, die wirklich gut ist bei uns, mit einer wirklich veränderten Arbeitswelt, einem anderen Talentmanagement, was notwendig ist, einer ganz anderen Denke, einem Kulturwandel im Unternehmen, diese Verzahnung funktioniert nicht gut bisher in vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand. Und das ist das, was wir bei Ada tatsächlich auch in den Vordergrund stellen. Wir machen schon Hard Tech, ja, also so richtig Tech-Themen, wo man dann auch coden muss und Machine Learning verstehen muss. Aber wir beschäftigen uns eben auch mit agilem Arbeiten und neuer Art des Führens, Teambuilding, also Sachen, weil ohne das wird es nicht klappen. Und ich glaube, da ist wirklich noch ein Veränderungsbedarf da. Da hinken wir ein bisschen hinterher, weil wir auch vielleicht dann doch manchmal eher noch an hierarchischen Modellen hängen. Und ich glaube, vielleicht ist durch Corona jetzt wirklich ein bisschen was aufgebrochen worden.
Was ist so der eine Fehler, den die Mittelständler machen? Was beobachtest du so bei der Zusammenarbeit, bei den euren Kursen?
Also ich glaube tatsächlich immer noch ganz stark, dass Fehler als Teil von Scheitern negativ konnotiert sind. Und das ist etwas, was man einfach, das muss man wirklich umdrehen. Aber das kann man ja nicht wie einen Schalter umdrehen, sondern man muss es lernen, wie man das anders interpretieren kann. Und ich versuche da immer, auch wenn ich so im Gespräch solche Themen habe, versuche ich immer an Thomas Alva Edison zum Beispiel zu erinnern, der ja über 3000 Patente gehabt hat, ja, und die Glühlampe erfunden hat und was er alles erfunden hat. Wow, ja. Und der gesagt hat, ich habe keinen Tag verbracht, ohne dass mir nicht was schiefgegangen ist. Und jeden dieser Fehler habe ich als Teil meines Lernprozesses begriffen. Und ich glaube, das wäre wirklich hilfreich, weil das ermutigt natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch, sich was zu trauen. Und nur wer sich was traut, kommt ein Stück voran und schafft es dann auch mal mit einer wirklich innovativen Idee um die Ecke zu kommen.
Wie wird sich eigentlich die Arbeitswelt verändern? Das ist ja auch ein Thema, was viele Mittelständler beschäftigt. Es gibt jetzt die großen Studien von Unternehmensberatungen, die sagen, ja, Remote Work, die ersten Konzerne mieten massiv Büroflächen in den Innenstädten ab. Du merkst schon an der Art, wie ich es anmoderiere, ich glaube, dass das ein Irrweg ist, dass es am Ende alles nicht so dramatisch wird, weil es muss Bewegungsräume geben. Aber wie wird diese neue Arbeitswelt dann am Ende wirklich aussehen? Wie blickst du drauf?
Ich glaube, das Stichwort wird Hybrid sein. Es wird eine Mischform sein, ganz einfach formuliert. Und ich kann das aus unserem ja relativ kleinen ADA-Team nur ableiten. Das hat alles super funktioniert, remote. Aber nach einer Weile merkst du, dass die Menschen wirklich sich sehen wollen, reden wollen und dass du mal zusammensitzen musst, um dich über Schwierigkeiten, über Probleme, über die gemeinsame Zielsetzung, über Anpassungen dieser Zielsetzung wirklich zu verständigen. Mhm. Und insofern, also wir haben jetzt eigentlich so für uns überlegt, dass es wahrscheinlich 2 Tage on-site gibt, wo wir wirklich Team-Meetings machen, ja, wo wir auch richtig uns Zeit nehmen, dann miteinander zu reden und nicht nur so hack ab die Agenda. Und dass wir 3 Tage wahrscheinlich eher flexibles Arbeiten machen. Das kann remote sein, das kann auch sein, dass ein Teil im Office ist und ein Teil ist zu Hause. Aber diese Mischform wird es geben müssen. Und es muss reguläre und verbindliche Touchpoints geben, wo man sich wirklich zusammensetzen kann.
Ich glaube ja übrigens, dass diese neue mobile Arbeitswelt ein anderes Feld dramatisch verändert, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und zwar den ganzen Gesundheitsbereich. Weil die Menschen plötzlich gewohnt sind, mit anderen Menschen über einen Laptop zu kommunizieren. Ich meine, wer hat vorher schon Videokonferenzen gemacht? Also klar, in der Redaktion kam das mal vor, aber jetzt ist es ja wirklich alltäglich für alle Generationen. Und es ist kein Wunder, dass wir einen Riesenboom bei Videosprechstunden sehen. Und ich glaube, das ist nur der Einstieg in ein neues, ganz, ganz wichtiges Feld nächstes Jahr. Und ich glaube, da wird das Jahr 2021 total entscheidend, weil wir das erste Mal die elektronische Patientenakte sehen werden. Das ist also die Möglichkeit, dass jeder seine Gesundheitsdaten mitnehmen kann. Und auf dieser elektronischen Patientenakte können dann wieder andere Dienste aufsetzen. Es gibt andere Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt für die Wissenschaft bessere Möglichkeiten, an diese Daten zu kommen. Natürlich nur, wenn die Patienten einwilligen. Und das könnte ein Katalysator werden für eine Veränderung in einem extrem wichtigen, wirtschaftlich relevanten Feld, aber vor allem auch für uns alle persönlich relevanten Feld, weil die Gesundheitsvorsorge, da bin ich fest von überzeugt, dann besser wird.
Glaube ich auch. Sie wird besser, sie wird schneller, sie wird vielleicht sogar etwas günstiger, kostengünstiger an manchen Stellen. Weil dass man heute Rezepte hin und her faxt, immer noch, ich meine, auch das passiert ja allen Ernstes noch, das gibt's alles nicht. Man kann es jetzt anders, aber bis sich sowas dann wirklich durchsetzt, das dauert eine Weile. Ich würde mir das echt wünschen, weil ich schon an manchen Stellen sagen muss, dass ich glaube, wir übertreiben die Fokussierung auf unsere Privatsphäre und unseren Datenschutz ein bisschen und nehmen uns damit auch was, wie wir eigentlich einfacher leben und besser leben könnten. Und wenn ich ein Beispiel da mal kurz nochmal nennen darf, weil das mich wirklich aufregt, die Corona-Tracing-App. Ja, also ich meine, die ist mit so viel Datenschutz und so viel Vorgaben der dezentralen Speicherung vollgestopft, dass sie faktisch nichts bringt. Und im Endergebnis tun wir das zur Bekämpfung einer Pandemie in unserem eigenen Land und zur Erleichterung unseres Lebens nicht, was wir jeden Tag tun, wenn wir bei Google suchen, wenn wir auf Facebook sind, wenn wir bei Amazon was bestellen. Und ich glaube, da sieht man eben auch, dass das hier mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Und das liegt daran, dass dann ein bisschen Aufklärung fehlt, dass das Wissen vielleicht fehlt oder dass es den Menschen egal ist. Aber dann verstehe ich es nicht, weil wenn es um meine Gesundheit geht.
Okay, welche Daten würdest du teilen, wenn es um deine Gesundheit geht?
Ich würde eine ganze Menge Daten teilen, glaube ich. Sicherlich nicht Daten über eine tatsächliche oder potenzielle tödliche Krankheit. Ich würde nicht unbedingt meinen Gencode teilen wollen. Aber ob ich jetzt Ibuprofen 400 verordnet bekommen habe oder sonst irgendwas, das wäre mir relativ egal. Und wenn ich in einer geschlossenen, datengeschützten Forschungsgruppe bin, dann würde ich auch andere Daten teilen, um damit den Fortschritt der Medizin möglich zu machen.
In der Debatte geht es ja um die Frage, sollten nicht nur öffentliche Forschungsinstitute, sondern auch private Unternehmen die Daten bekommen. Das ist aktuell nicht vorgesehen. Sollte das geändert werden?
Also ich weiß nicht, ob die Zeit die Frage nicht überholen wird, weil es an vielen Stellen in der Welt natürlich ganz anders gehandhabt wird. Und wir können das vielleicht machen. Ich glaube, für die Forschung wäre es gut, dass diese anonymisierten Daten eben zur Verfügung stehen. Mit einer Einwilligungserklärung könnte man das machen. Man könnte den Prozess beschleunigen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, da habe ich dieses Jahr tatsächlich häufiger drüber nachgedacht, dass wir sowas wie eine Art von Tech-Imperialismus, einem unsichtbaren Tech-Imperialismus erleben, der eher aus Asien, aus China kommt, weil natürlich dort überhaupt keine Restriktionen sind für alles, ne, was Datenschutz, Privacy angeht. Und irgendwann die Vorteile, die dadurch in der gesundheitlichen Forschung und Entwicklung, in der Behandlung, in dem Ease of Use, also in der Einfachheit der Benutzung von Technologie, in der Bequemlichkeit, der Convenience, die damit verbunden sind, die sind irgendwann so groß, dass ich befürchte, da werden wir irgendwann nicht mehr gegen uns stemmen können.
Dass die Techniken dann einfach kommen. Was denkst du da konkret?
Also ich denke zum Beispiel den Siegeszug von Facial Recognition Technologies, den wir ja auch im zurückliegenden Jahr ganz deutlich gesehen haben. Das ist eine Technologie, die in den USA im Einsatz ist.
Okay, ist jetzt keine Gesundheitstechnologie. Ich dachte jetzt...
Naja, du kannst natürlich da ganz viel mit machen. Du kannst zum Beispiel Hautanalyse damit machen. Ne? Du kannst auf eine Art Entschlüsselung von Datensätzen damit möglich machen. Und es wird so viel eingesetzt und inzwischen auch natürlich verkauft von China in ganz viele Länder, dass ich denke, da sehen wir, wie schnell sowas gehen kann. Mhm. Aber wenn wir über 2021 reden, dann glaube ich, müssten wir über eine Technologie unbedingt noch reden. Und das ist Quantum Computing. Das finde ich nämlich wirklich interessant.
Aber darüber reden wir doch jetzt schon seit Jahren.
Ja und nein. Wir reden seit Jahren darüber, aber wir erleben ja nicht so richtig, dass das Ding vorankommt. Und jetzt haben wir ja so ein paar Schritte erlebt, die tatsächlich was verändert haben. Ne? Also Google hat ja, ich glaube, das war schon Ende 2019, von der Quantum Supremacy gesprochen, als sie mit ihrem Quantencomputer Sycamore das erste Mal belegt haben, dass sowas eben wirklich funktionieren kann, dass man eine Aufgabe lösen kann, Rechenaufgaben lösen kann. Und jetzt muss ich mich mal einmal konzentrieren. Ich glaube, dieser Computer hat 200 Sekunden gebraucht für etwas, was der weltweit stärkste reguläre Computer in 10.000 Jahren berechnen würde. 200 Sekunden gegen 10.000 Jahre. Wow. Und jetzt sind die Chinesen dieses Jahr gekommen, Ende des Jahres, und haben auch gesagt, ja, wir haben auch den Beweis erbracht, dass das geht. Also ich glaube, das wird lange dauern, bis das eine Anwendungstechnologie im Konsumentenbereich, Konsumentinnenbereich ist. Aber industriell gesehen wird das, glaube ich, spannend. Und es wird tatsächlich unsere Vorstellung von Computertechnologie komplett verändern.
Und was sind so die Bereiche, die das wirklich als erstes verändern wird?
Kryptographie beispielsweise.
Weil kein Passwort mehr sicher ist.
Also im normalen Computer wissen wir, dass fast alles geknackt werden kann. Und das Quantencomputing arbeitet ja nicht mit einem binären Prinzip, Nullen oder Einsen, sondern mit Überlagerungszuständen. Dadurch, das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, dann wird es sehr langatmig, aber dadurch wird halt alles ein bisschen undefiniert und damit kannst du halt sozusagen gerade im Kryptographiebereich eigentlich Verschlüsselungstechnologien implementieren, die dann quasi nicht mehr hackbar sind.
Und sonst im Alltag, das ist ja jetzt nichts, womit man sich so alltäglich beschäftigt unbedingt.
Du, im Alltag, glaube ich, werden wir relativ lange warten müssen, bis das kommt. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich eher ein Ungleichheitsthema wieder
haben. Von Echtzeitverkehrsdaten ist ja die Rede, dass Verkehrsströme viel effizienter gelenkt werden könnten, weil man so große Rechenleistung braucht dafür.
Genau, aber das wäre ja auch eher eine industrielle Anwendung. Mhm. Also eine Endkundenanwendung, glaube ich, sehe ich nicht. Was ich daran spannend finde, ist, ich glaube, dass Quantum Computing eigentlich eine schöne Metapher ist für die Zeit, in der wir gerade leben, wo irgendwie alles unklar geworden ist. Ne? Wir sind in dieser Pandemie, wir sind in der Krise, wir arbeiten im Homeoffice und zu Hause, wir finden es eigentlich gut und schlecht zugleich. Es bringt Vorteile, es bringt Nachteile. Es gibt politisch keine Unterscheidung mehr, wie es die früher gab, rechts und links, konservativ, progressiv, ist alles nicht mehr so richtig abgrenzbar. Und das passt gut zu Quantum, weil diese Überlagerung, diese Verwischungszustände, die dort aus der Quantenmechanik eben für die Computertechnologie sozusagen implementiert worden sind, glaube ich, Beschreibungen unserer Welt. Ne? Alle wollen gern schwarz und weiß oder pro und contra, weil es so schön einfach ist und man sich dann gegen etwas wenden kann, um daran möglicherweise zu wachsen. Aber so ist es eben nicht mehr. Und ich habe ein schönes Buch gelesen von einem US-Quantenforscher, Sean Carroll heißt der. Das Buch heißt Something Deeply Hidden. Und der Titel sagt eigentlich auch schon, in welche Richtung das geht, dass man Quantum auch so nutzen kann, um die eigene Lebensphilosophie nochmal zu hinterfragen. Also es gibt so eine Theorie zum Beispiel von Multiversen. Das heißt, wir stehen hier nicht nur durch eine Glasscheibe getrennt in diesem Podcast-Studio, sondern wir sind auch wahrscheinlich gar nicht im gleichen Universum, sondern jede Situation kann sich in verschiedene Multiversen aufspalten und dann entwickeln wir uns in unserem jeweiligen so weiter, wie sich das halt gerade so ergibt. Und das finde ich philosophisch eine wahnsinnig spannende Frage. Da lese ich einfach gerade viel zu.
In der Tat, bei manchen Menschen hat man immer mal wieder das Gefühl, dass sie in einem völlig anderen Universum unterwegs sind.
Oh ja.
Wenn du aufs nächste Jahr blickst, persönlich, worauf freust du dich am meisten?
Worauf freue ich mich am meisten? Ich freue mich wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, Ada als eigenes Unternehmen auszugründen. Und ich bin sehr gespannt, ob im zweiten Schritt das gelingt, was wir jetzt gerade mit voller Kraft versuchen, nämlich Investoren an Bord zu bekommen. Und dann so richtig loszugehen. Du, letztlich kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Geld die mitbringen. Also es darf keine Horde werden, dann ist man nur noch mit Investorenmanagement beschäftigt. Ich möchte lieber inhaltlich arbeiten, aber ich denke mal so ein, zwei werden es werden.
Wie viele Kunden oder beziehungsweise wie viele Unternehmen buchen die Kurse bei euch?
Wir haben jetzt in unserem im Dezember begonnenen Jahrgang nochmal 6, 7 dazu bekommen. Also wir müssen so bei 25 Partnerorganisationen nett sein.
Das sind so 500 in einem Jahrgang, oder?
600. Mhm. 600 Fellows.
Stark, ja, viel Erfolg.
Dankeschön. Und bei dir?
Ja, bei mir hat sich ja beruflich ein neuer Schritt ergeben.
Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Chefredaktion beim Handelsblatt leite. Und da wird natürlich das Thema oder viele der Themen, die wir jetzt diskutiert haben, eine ganz große Rolle spielen, weil wissen wir beide, wenn man mit Geschäftsführern, mit CEOs zusammensitzt, dann gibt es bei denen eigentlich natürlich die Pandemie und die Wirtschaftskrise, aber es gibt vor allem ein Thema und das ist diese große Transformation, die vor allem technologisch angetrieben ist bei den meisten. Und ich glaube, wenn man das so als das verbindende Element nimmt, dann ist das eigentlich was alle Industrien gleichermaßen beschäftigt und ein Thema, bei dem alle Unternehmen voneinander lernen wollen. Und das werden wir sehr, sehr stark zum Thema machen. Das Handelsblatt wird ja nächstes Jahr 75 Jahre alt. Und natürlich werden wir auch ein Stück weit zurückblicken, aber vor allem nach vorn schauen, weil es halt jetzt so eine Zeit ist, in der so unglaublich viel passiert. Bei uns intern, wir stellen uns inhaltlich natürlich ein Stück weit neu auf, aber eben auch bei den Unternehmen draußen. Wir werden natürlich weiter investigativen Wirtschaftsjournalismus machen, so wie es alle gewohnt sind. Aber wir werden eben dieses Thema noch viel stärker ins Zentrum rücken und in gewisser Weise so eine Art Plattform werden, auch für Innovatoren, für Super. Unternehmen, die Innovationen anwenden und für diejenigen, die Innovationen finanzieren.
Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, dafür gibt es eine Marktlücke und vor allen Dingen extrem viel Nachfrage. Was glaubst du denn, was dich nächstes Jahr am meisten beschäftigen wird? Der technologische Wandel, der Kulturwandel in der Redaktion und in der HMG oder dein persönlicher Wandel durch die neue Aufgabe?
Wahrscheinlich mit am meisten wird mich beschäftigen, dass wir unser drittes Kind bekommen.
Oh,
das kann ja durchaus
ein Wandel
sein. Ansonsten ist es klar, der technologische und der kulturelle Wandel, die kann man gar nicht getrennt voneinander denken, weil zu neuer Technologie gehört auch immer eine veränderte Kultur. Und da sind wir ja mitten im Prozess. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr ein paar echt große Schritte machen werden, genau eben auf diesem Weg. Und damit sind wir dann ja auch ein guter Ansprechpartner für all die Unternehmen, die draußen einen ähnlichen Weg gehen.
Hast du ein paar Tage Urlaub, jetzt bevor es losgeht?
Ist noch nicht klar. Aber ich freue mich sehr aufs Jahr und ich hoffe, dass wir ganz bald wieder sprechen. Vielleicht, hoffentlich nicht erst in einem Jahr wieder. Falls in einem Jahr, blicken wir auch nochmal zurück, schauen, was von unseren Trends dann wirklich aufgegangen ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen super Start ins neue Jahr und viel Erfolg mit Ada.
Dankeschön und dir auch einen super Start und ganz viel Erfolg in deiner neuen Rolle fürs Handelsblatt.
Herzlichen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser ersten Handelsblatt Disrupt Ausgabe im neuen Jahr. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen ruhige Tage und einen ganz tollen Start in dieses neue Jahr. Herzliche Grüße, Ihr Sebastian Matthes.